Jetzt muss ich einfach mal kurz fragen, wer hat noch Platz für eine Predigt? Okay, ihr wollt es nicht anders. Ist noch gar nicht so lange her. Ich war vielleicht so 8 oder 9 Jahre alt. Da saß ich in einem Zelt und war in einem Gottesdienst, hörte eine Predigt. Während die Predigt begann, fing es an zu regnen. Man hörte schon den Donner, plötzlich Blitze drumherum. Und in diesem Zeltgottesdienst war das Thema die Entrückung der Gemeinde. Und ich saß dort als Kind und dachte, oh mein Gott, was ist, wenn alle weg sind und ich sitze allein im Zelt? Und es war da so eine Angst, die in mir war, die irgendwie beklemmend war. Und ich möchte heute über die Entrückung der Gemeinde Jesu sprechen. Und mein Wunsch ist, dass wir nicht in Panik verfallen, dass keiner Angst bekommt, sondern dass wir ganz zuversichtlich und freudig diesem Erlebnis entgegengehen. Seid ihr bei mir? So, letzte Woche, wer da war, weiß, wir haben über die Endzeit uns unterhalten. Und wow, was für eine spannende Woche das doch war. Auf allen Kanälen gab es irgendein Feedback. Positiv, zum Teil auch kritisch, wie auch immer. Und du weißt ja, eine Predigt, wo es keine Kritik gab, eine Predigt, wo sich niemand bekehrt, die ist nichts wert. So, das war auf allen Kanälen gab es irgendwie Zustimmung oder eben auch ein Hinterfragen. Wie auch immer, ich habe gemerkt, hey, die Predigt hat über den Sonntag hinaus so viele Herzen bewegt und das war so gut. Und heute wollen wir fortsetzen. Was kommt auf uns zu? Teil 2. Ich möchte gleich zu Beginn eine schlechte und eine gute Nachricht bringen. Mit was soll ich beginnen? Ja, also so würde ich es auch machen. Die schlechte Nachricht ist, die Zeiten werden schwerer. Du sagst, was, noch schwerer? Jetzt haben wir doch gerade ein paar Erleichterungen. Wenn du die Bibel liest, dann siehst du, dass auf diese Welt schwere Zeiten zukommen werden. Die gute Nachricht ist, es wird sich absolut lohnen, durchzuhalten. Da möchte ich noch sagen, Gott hat die Zukunft festgelegt und wir nicht wir als Menschen. Wir haben letzte Woche gesehen, 7 Zeitalter der Menschheitsgeschichte, wir sind sie auch durchgegangen, haben festgestellt, wir als Gemeinde leben gerade im Zeitalter der Gnade. Das heißt, Gott hat nicht nur allein das Volk Israel im Blick, sondern mit dem Evangelium die Türe aufgemacht für alle Völker, die im Glauben zu ihm kommen. Und das ist etwas Wunderbares. So, die erste Gemeinde ist entstanden im Zeitalter der Gnade. Es gibt 2 Ereignisse, die in der Bibel prophetisch unglaublich oft angekündigt wurden. Das eine Ereignis im Alten Testament hunderte Male, dass Jesus auf diese Erde kommt, und zwar als Baby, als Mensch. Und dann das zweite Ereignis, dass er noch einmal kommen wird, dann aber nicht als Baby, sondern dann als König aller Könige. Er wird kommen als der Schöpfer Gott, er wird kommen als derjenige, der auch diese Welt richten wird. So, wir leben als Gemeinde in der letzten Zeit, haben wir festgestellt. Und das zweite Kommen Jesu, hey, das ist das Top-Thema in der Heiligen Schrift. Allein im Neuen Testament 318 Mal erwähnt. Das ist mehr, wie es Kapitel gibt im NT. Das 7. Zeitalter ist das Zeitalter der Vollendung, wenn wir dann bei Jesus alle sein werden. Aber wir wollen uns heute anschauen, was kommt eigentlich vor der Entrückung? Und was passiert, wenn wir entrückt werden zu Jesus? Was passiert eigentlich dann? Erstens, was vor der Entrückung kommt? Einmal haben die Jünger Jesu die Frage gestellt, Herr, was sind denn die Zeichen deiner Wiederkunft? Und Jesus antwortet ihnen in Markus 13, dass der Tag und die Stunde niemand kennt, nicht einmal die Engel im Himmel, nicht einmal er selbst, sondern der Vater allein weiß, wann er wieder auf diese Erde zurückkommt. Aber er hat seinen Jüngern auch deutlich gemacht und auch uns gesagt, dass es Zeichen gibt, an denen wir erkennen können, wie weit die Zeit fortgeschritten ist. Und ein Zeichen, über das er sprach, das wird ganz selten erwähnt. Jesus, er redete über Erdbeben, über Hungersnöte, über Kriege und dass das alles an Intensität zunehmen wird. Und das haben wir uns ja auch schon angeschaut. Aber eine Sache, die wird oft nicht so betont, aber Jesus hat doch darüber gesprochen. Er hat gesagt, in der letzten Zeit werden sich viele vom Glauben abwenden. Paulus schreibt das an die Thessalonicher, im 2. Thessalonicher Brief, im 2. Kapitel. Da lesen wir vom 1. Vers: Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Dass euch doch niemand auf irgendeine Weise verführe. Komm, sag mal ein lautes Amen dazu. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall, also genau dieser Punkt, dass viele Menschen sich vom Glauben abwenden werden, gekommen ist. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit, das ist der Antichrist, dass er offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt, sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes, also in Jerusalem, setzen wird und sich ausweist, als sei er Gott. Du kannst da mal dein Lesezeichen in die Bibel machen, weil wir werden nachher auf diesen Text nochmal zurückkommen. Aber zunächst einmal wollen wir festhalten, wie auch immer die Zeiten werden, wir sollen uns nicht erschrecken oder erschüttern lassen. Die Bibel sagt, dass da einer kommen wird, der gegen Christus, also Antichristus, unterwegs ist. Er setzt sich in den Tempel in Jerusalem, lässt sich anbeten und viele werden sich von Gott abwenden und eben genau dieser Person zu. Jesus und die Bibel nennen uns drei Punkte, warum Menschen sich vom Glauben abwenden werden. Das erste ist, dass Jesus sagt, es wird eine Verfolgung geben. Matthäus 24, Vers 9, dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Das spricht Jesus zu seinen Jüngern. Es wird also eine Ablehnung geben der christlichen Werte. Das wird völlig normal sein, eine antichristliche Gesetzgebung. Und du sagst, hey, spüren wir das schon? Hier in Deutschland sehr dezent, aber weltweit sehr stark. Denk an Boko Haram, an Al-Qaida, an Taliban, Verfolgung im Kommunismus, in Nordkorea, in China, überall dort, wo Menschen aufgrund ihres Glaubens an Jesus verfolgt werden. Besonders schmerzlich ist es in unserer Zeit zu sehen, wie sogar manche Kirchen gegen Christen vorgehen. Und tatsächlich sagt Jesus, es wird in der letzten Zeit kein Spaziergang sein, Christ zu sein. Manche sagen, oh, das, was Jesus gesagt hat, das zählt doch für die erste Kirche, die Verfolgung dann unter Rom und so weiter. Auch das stimmt. Aber ganz klar ist, in der letzten Zeit wird der Druck zunehmen. Und ich möchte niemanden Angst machen, aber die Bibel sagt, es wird Leuten zu heiß werden. Und in der Tat gibt es Verfolgung auch in unserem Land. Manch einer von euch hat aufgrund seines Glaubens seine Familie verloren, haben sich Ehepartner abgewandt, die Kinder, Eltern wollten von ihren Kindern nichts mehr wissen. Das sind dramatische Dinge. Nico und ich hatten eine Gemeinde in Singapur besucht, die Heart of God Church, und wir waren sehr beeindruckt von dem Lebenszeugnis des Pastors. Als er als Teenager zum Glauben kam, hat er die Berufung gespürt, Pastor zu werden. Und er kam aus einem sehr vermögenden Haushalt, seine Eltern, erfolgreiche Unternehmer. Und als sie mitbekommen haben, dass er mit Jesus geht, ist sein Papa aktiv geworden. Und er hat ihn zu sich gerufen und hat gesagt, Sohn, wenn du von diesem ganzen Quatsch da mit dem Glauben an Jesus und so weiter, wenn du davon Abstand nimmst, kriegst du jetzt sofort $1 Million. Jetzt bin ich dankbar, dass dieser Mann darüber überhaupt nicht nachgedacht hat. Er wusste, es gibt etwas, das ist viel, viel wichtiger wie jedes Geld auf dieser Welt. Und das ist meine Berufung, zu leben in Jesus Christus. Zweitens, Leute werden Jesus den Rücken kehren, weil sie irgendwelchen Lügen aufgesessen sind darüber, was es bedeutet, Christ zu sein. 1. Timotheus 4, Vers 1. Da ist es der Geist, also der Heilige Geist, aber sagt ausdrücklich, ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Der Geist sagt ausdrücklich, in der letzten Zeit werden einige Menschen vom Glauben abfallen. Wörtlich, weil sie irgendwelchen Lehren von Dämonen, irgendwelchen Unsinn, irgendwelchen Fabeln und Quatsch Glauben schenken. Völligen Blödsinn. Das ist ein dämonischer Geist, der so etwas tut. Werden dem Glauben aufsitzen, dass es ein leichtes Evangelium gibt, bei dem es nicht darum geht, sein Kreuz auf sich zu nehmen, bei dem es nicht darum geht, Charakterveränderung zuzulassen, sich zu trennen von Sünden, ein reines und ein heiliges Leben zu führen. Nein, man wird sagen, oh, ich will nur noch das hören, was mir irgendwie gefällt. Und Kirche ist so ein bisschen mein Lifestyle-Hypen und ein bisschen ein Event an einem Sonntag, der sonst so tröge wäre. Und sie glauben dieser Lüge, dass es um Prosperity geht. Hey, wenn du, sobald du Christ wirst, hey, dann wirst du nur noch wie Dagobert Duck im Geld, in Goldtalern schwimmen. Jesus sagt, es geht um dein Leben und wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Jesus sagt, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wegen meinem Reich, der wird es finden. Wer sein Kreuz auf sich nimmt, der ist meiner würdig. Im Johannesevangelium im 6. Kapitel, interessanterweise im 66. Vers, Johannes 6, Vers 66, da haben einige Leute dieser Predigt von Jesus zugehört und sie haben gesagt, hey, das ist uns zu heavy, das ist uns zu hart, und viele verließen ihn. Drittens, die Bibel sagt uns, dass es Menschen gibt, die einfach die Welt lieb gewinnen. Das bedeutet, mit all den Sünden und all dem, was dort ist. Im 2. Timotheusbrief, im 4. Kapitel heißt es, beeil dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er das gegenwärtige Zeitalter liebgewonnen hat. Hey, Demas wird an weiteren Stellen im Neuen Testament erwähnt. Er war ein Mitarbeiter von Paulus, aber anscheinend liebte er die Welt mehr als Christus. 1. Johannes 2, Vers 15, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Als ich das so gelesen habe, die letzten Tage, dachte ich bei mir selbst, ich will meine Ewigkeit nicht gegen die vergänglichen Dinge dieser Welt eintauschen. Never ever, niemals. Matthäus 24, Vers 13, da wird uns gesagt, wer ausharrt bis zum Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Wir haben also gesehen, hey, was kommt vor der Entrückung, bevor wir als Kirche, alle Gläubigen in dieser Welt, die an Jesus Christus glauben, bevor sie in den Wolken zu Jesus entrückt werden. Und jetzt wollen wir uns anschauen, hey, was passiert eigentlich bei der Entrückung und nach der Entrückung? Und zunächst einmal springen wir wieder in die Stelle zurück, wo dein Lesezeichen in der Bibel steckt, 2. Thessalonicher 2, Vers 5. Da heißt es, erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart wird. Jetzt sagst du, oh, ich verstehe gerade nur noch Bahnhof. Einen kleinen Moment, dann wirst du es ganz klar verstehen. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, doch nur bis der, welcher jetzt aufhält, beseitigt wird. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Hier wird von dem Antichristen berichtet, der von etwas noch zurückgehalten wird, bevor er in die Öffentlichkeit kommt, bevor er so viele Menschen auf dieser Erde verführen wird. Manche Theologen sagen, oh, ich weiß schon, was zurückhält. Es kann nur der Heilige Geist sein. Ich gehe einen anderen Weg, weil in der Endzeit, auch nach der Entrückung der Kirche, wird es möglich sein, dass Menschen zum Glauben kommen. Das sagt uns die Offenbarung sehr deutlich. Von daher glaube ich nicht, dass es der Heilige Geist ist, der jetzt noch die Wirksamkeit des Antichristen zurückhält. Weil der Heilige Geist ist derjenige, der Menschen zum Glauben zieht. So, ich bin überzeugt davon, im Moment ist es die Kirche unseres Herrn, die die Wirksamkeit des Antichristen noch ausbremst. Warum? Weil wir Salz und Licht sind in dieser Gesellschaft. Weil es Wirkung hat, was die Kirche tut. Weil es Ausstrahlung hat und weil es Licht in die Dunkelheit hineinbringt. Aber die Bibel sagt, es wird ein Moment kommen, da wird die Kirche, dann werden wir entrückt werden. Im 1. Korinther 15, Paulus sagt, ich sag euch ein Geheimnis. Hey, jeder von uns will ein Geheimnis wissen. Er sagt, wir werden nicht alle entschlafen. Und damit meint er nicht mal ein Nickerchen machen, sondern wir werden nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Dann wird die Posaune erschallen, die Toten werden auferstehen, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Das gleiche im 1. Thessalonicher 4. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, dann wird er herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft. Alle Menschen, die sich hier für ein Leben mit Jesus entschieden haben, hier auf Erden, werden in diesem Moment dabei sein. Die Verstorbenen, die wir hier sind, hey, wir werden in einem Nu entrückt werden. Und du darfst es nicht verwechseln mit dem Moment, wo Jesus seinen Fuß hier auf die Erde sichtbar für jeden Menschen setzen wird, um Gericht zu halten. Nein, das ist nochmal ein extra Ereignis. Dazwischen passieren noch ein paar Dinge und die möchte ich mit euch anschauen. Was passiert, bevor Jesus sichtbar für die ganze Welt hierher kommt, um zu richten? Nun, wir haben es gerade gehört, wir werden emporgehoben und wir bekommen einen neuen Leib, einen Auferstehungsleib. Er wird dir einen Leib geben, einen Body, der so perfekt ist. Da werden die, die verstorben sind, auferstehen und sie werden diesen Auferstehungsleib haben. Und du und ich, wir werden verwandelt, sagt die Bibel, in einem Nu. Was muss das ein Moment sein, wenn die Gräber sich öffnen, wenn wir entrückt werden, wenn die Welt plötzlich sieht, oh, die Kirche ist nicht mehr da. Ich bin so dankbar, dass Gott sich für diesen Anlass weder eine Hybrid- noch eine Livestream-Möglichkeit in den Friedhof ausgedacht hat. Nein, er will Präsenz mit uns. Hey, und dann eine Präsenz mit einem Auferstehungsleib, der nicht mehr hier gebunden ist an Schmerz und an Trauer, an Begrenzungen. Nein, die Knieschmerzen werden weg sein. Völliges Erinnerungsvermögen wird da sein. Keine Demenz, kein Rheuma, kein irgendwelchen Schlaganfall, Nachwirkung. Hey, du wirst vollkommen sein, du wirst keine Brille mehr brauchen, kein Hörgerät, Auferstehungsleib, puff, sind alle Haare wieder da. Jemand sagte zwischen den Gottesdiensten, oh, werde ich dich dann noch erkennen? Sei sicher. Erster Korinther 15, Vers 44. Begraben wird unser irdischer Körper, aber auferstehen werden wir mit einem Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Denn wie es einen sterblichen Körper gibt, so gibt es auch einen unsterblichen. Ich gebe zu, man kann sich das kaum vorstellen. Was ist mit den Menschen, die verbrannt sind? Nur noch ein bisschen Asche ist übrig. Die Leute, wo nichts mehr eigentlich von dieser Hülle, die Bibel sagt auch von diesem Zelt, von dem Tempel, wo nichts mehr davon da ist. Hey, Gott wird einen Samen haben und damit wird er einen Auferstehungsleib kreieren, der so viel besser ist, wie das, was wir hier auf der Erde so mit uns tragen. Wenn ich Jesus anschaue, sein Auferstehungsleib, hey, das war so cool. Er hat mit den Jüngern auch gekocht und gegessen. Er hat Fisch gebraten. Hey, wie wird das schön sein? Auferstehungsleib. Du kannst schlemmen, wie du willst. Und hey, du wirst da gar nichts merken. Keine Kalorien, die sich irgendwie bemerkbar machen. Du wirst immer völlig in Shape sein. Wunderbar alles. Auferstehungsleib. Du wirst ihn bekommen. Im Himmel, wenn du mit deinem Auferstehungsleib bist, dir wird nicht langweilig sein. Das ist eine Lüge, dass wir da irgendwie auf Wolke 7 mit einer Harfe begleitend schweben und den ganzen Tag von morgens bis abends nur Halleluja singen. Nein, es wird ein Ort sein, der so herrlich ist. Und zwei Dinge werden geschehen, wenn du dein Auferstehungsleib empfangen hast. Wir werden uns alle vor dem Richterstuhl Gottes einfinden. Die Bibel ist sehr deutlich und manchmal wird das miteinander vermischt. Es wird zweimal Gericht gesprochen. Und das darf man nicht verwechseln. Einmal wird Gericht gesprochen zum ewigen Leben oder zur ewigen Verdammnis. Aber ich möchte über den Richterstuhl sprechen, vor den wir geführt werden, wenn wir entrückt worden sind. Römer 14, 10. Vers. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft abgeben. Der Richter und der Retter sind ein und derselbe, es ist Jesus Christus. Das griechische Wort lautet Bema und meint Richterstuhl. Und dieser Richterstuhl, dieses Wort Bema kommt eigentlich aus der Olympiade. Da wurden dann die Helden geehrt. Und genauso wird es sein. Wir werden vor diesen Richterstuhl, vor dieses Preisgericht kommen, von dem auch im 2. Korinther im 5. Kapitel steht. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Tatsächlich werden vor dem Preisgericht Bücher aufgeschlagen. Das wichtigste Buch findest du in der Offenbarung im 20. Kapitel, das ist das Buch des Lebens. Wohl dem, dessen Name im Buch des Lebens steht. Nur diejenigen, die im Preisgericht sind, werden im Buch des Lebens stehen. Dann wird es ein Buch des Gewissens geben, Römer 2, über unsere Gewissensentscheidungen. Ein Buch der Motive, 1. Korinther 4. Ein Buch, wie du mit deinen Finanzen umgegangen bist, Lukas 16. Ein Buch der unnützen Worte, Matthäus 12. Jemand sagte, oh, das wird bei manchen Leuten ein dickes Buch sein. Das Buch der zerbrochenen Beziehungen, Matthäus 7. Es wird tatsächlich ein Ort sein, an dem Ehrfurcht, aber auch Freude herrscht. Beides. Vor dem Richterstuhl werden die Motive klar. Nicht, ob wir einfach ein Lied gesungen haben, sondern wie wir es gesungen haben. Nicht einfach, ob wir jemandem geholfen haben, sondern warum wir jemandem geholfen haben. Jesus sagt, ich war nackt, ihr habt mir geholfen, ihr habt mir etwas zum Anziehen gegeben. Ich war gefangen, ihr habt mich besucht. All das wird offenbar werden. Du sagst, oh, das kann aber ein peinlicher Moment werden. Und die Bibel sagt, ja, wie durchs Feuer hindurch werden wir gerettet werden. Dinge werden verbrennen, andere Dinge werden bestehen bleiben. Aber am Ende wird die Freude und der Siegespreis überreicht werden. 1. Petrus 1, Vers 17. Ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jedem von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Ehrlich, ich will viel, viel mehr denn je, als ich das mir wieder so bewusst gemacht habe. Ich will viel, viel mehr denn je für die Sache Jesus leben. Weil das ist das, was Bestand hat. Mein Lebensziel ist es, Jesus zu ehren. Das zu tun, was auf seinem Herzen ist. Das zu tun, was ihm wichtig ist. Und dann wird uns noch etwas weiteres gesagt, was stattfinden wird, bevor wir mit Jesus hier auf diese Erde kommen, um zu richten, den letzten Kampf zu führen, um dann ein tausendjähriges Friedensreich zu feiern. Die Bibel nennt das die Hochzeitsfeier des Lammes. Das Lamm ist niemand anders wie Jesus selbst. Und wir sind seine Braut. Und während es hier auf der Welt immer schlimmer wird, wir im Himmel sind, hier auf der Welt die Endzeitszenarien immer mehr werden, immer mehr zunehmen, wird im Himmel ein Fest gefeiert. Auf der Erde wird das Tier der Antichrist, der falsche Prophet, ein religiöser Führer, Propagandaminister, der die Social Medias alle unter Kontrolle hat. Während das alles immer schlimmer wird hier auf Erden, gibt es im Himmel eine Feier, die Hochzeitsfeier des Lammes. Während auf der Erde die Siegelgerichte und die Posaunengerichte, die Schalengerichte und so weiter, du kannst das alles nachlesen in der Offenbarung, während das alles über diese Welt hereinbricht und ich will nicht mehr hier sein, dann werden wir in der Ewigkeit sein bei Jesus. Offenbarung 19, da heißt es, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Wir haben uns angeschaut, bevor die Kirche entrückt wird in den Wolken und Jesus kommt uns ja entgegen, wird es Verfolgung geben. Und mein Gebet ist, dass wir standhalten. Bevor es zur Entrückung kommt, werden Leute auftreten mit Lügen. Und mein Gebet ist, dass wir fest in der Wahrheit gegründet sind. Die Welt wird mit ihren Verführungen locken. Mein Gebet ist, dass wir standhaft sind und unseren Blick richten auf Jesus. Dass wir uns nicht ablenken lassen, sondern dass wir auf ihn schauen. Und dann, hey, was wird das schön, wenn die Posaune erschallt, der Ruf des Herrn kommt, wir einen neuen Leib empfangen, ihm entgegengehen. Dann in der Ewigkeit, vor dem Preisgericht, vor dem König aller Könige unsere Knie beugen. Und er wird sagen, komm her, mein Knecht, komm her, meine treue Magd. Ich überreiche dir den Siegeskranz. Dann werden wir die Hochzeit des Lammes feiern, sagt die Bibel. Um dann auszuziehen auf diese Erde und es wird Gericht gesprochen. Kommt, ich lade euch ein, aufzustehen. Wenn du das möchtest, dann schließ doch mal deine Augen. Weil ich glaube, dass Gott jetzt zu jedem Einzelnen hier in diesem Raum sprechen möchte. Wenn es Dinge gibt in deinem Leben, von denen du weißt, sie ehren Jesus nicht, wo du in Kompromissen lebst, wo du Dinge tust, von denen du weißt, sie sind schlecht in den Augen Gottes, dann bring es doch jetzt in einem Gebet zu ihm und leg dich fest, dass du dein Leben ändern willst. Vielleicht sind es charakterliche Dinge, vielleicht ist es Unvergebenheit, die noch da ist in deinem Herzen. Lass es heute los. Jesus will dich bekleiden mit feiner, weißer Leinwand. Er will dich reinwaschen von jeder Sünde. Und vielleicht sind Leute gerade am Bildschirm oder hier auch in diesem Raum, die nicht sicher sind, wenn die Posaune erschallt, ob ich dabei bin. Wenn du hier bist und sagst, ich weiß nicht, ob ich ewiges Leben habe, ob mein Leben mit Jesus in Ordnung ist, dann möchte ich heute herzlich dazu einladen und bitte einfach, dass sie ihre Hand erheben, wenn sie sagen, ich möchte heute bewusst mein Leben in die Hände Gottes geben. Jesus soll mein Leben gehören. Dann darf ich sie bitten, ihre Hand einfach dem Himmel entgegenzustrecken. Dankeschön, 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 Dankeschön. Auch auf der Empore möchte ich schauen, Dankeschön. Und Jesus, du siehst jede Hand, die sich dir entgegenstreckt. Danke, dass du schon längst deine Hand ausgestreckt hast. Du hast schon vor 2000 Jahren deine mächtige Hand uns entgegengehalten. Und du rufst jeden Einzelnen in eine lebendige Beziehung. Danke, dass du uns nicht alleine lässt in dieser Zeit und in diesem Leben. Und danke, dass das Beste wirklich vor uns liegt. Wenn ihr möchtet, dann betet doch laut mit mir ein Gebet der Hingabe. Besonders diejenigen, die sich gerade gemeldet haben. Indem wir beten, Herr Jesus Christus, mein Leben soll dir gehören. Vergib du mir meine Schuld. Schenk mir ein reines Gewissen. Geheiligte Motive. um dir zu dienen. Danke, dass ich dein Kind bin, dass du mich so sehr liebst. Ich nehme deinen Frieden auf, trage deine Freude weiter. In Jesu Namen. Amen.